Das ist jetzt die letzte Predigt in unserer Nehemia-Serie und ich hatte die letzten beiden Sonntage gesagt, dass ich die letzten Kapitel noch zusammenfassen möchte unter zwei Themenbereichen und dass diese Themenbereiche sehr zusammenpassen, obwohl man das vielleicht nicht denkt, nämlich Gehorsam und Feiern. Die letzten beiden Predigten waren über Gehorsam und heute kommt das Feiern, ist eigentlich eine Doppelpredigt, aber ich wollte das Vorher jetzt abschließen. Von daher könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und zuhören. Ja, wieso meine ich, dass beides zusammengehört, der Gehorsam und das Feiern? Tatsächlich hören sie das Gesetz Gottes, sie sind in der Stadt, die Stadtmauer ist wieder aufgebaut und Nehemia weiß, ich muss nicht nur das Äußere aufbauen, es nützt nichts, dass die Stadtmauer jetzt wieder dicht ist, sondern damit das Volk stabil ist und auch stabil leben kann und in Frieden leben kann, braucht es neben dem äußeren Aufbau auch den inneren Aufbau. Denn viele Völker sind nicht nur an den äußeren Feinden zugrunde gegangen, sondern an dem Inneren, an der inneren Instabilität. Und Nehemia weiß das und lässt Esra den Schriftgelehrten das Gesetz vorlesen. Sie sind so betroffen, weil sie merken, dass sie das Gesetz über Jahre und Jahrzehnte nicht ganz gehalten haben. Und dann weinen sie, weil sie so betroffen sind. Und Nehemia sagt ihnen, feiert, feiert. Ihr müsst jetzt nicht in Sack und Asche gehen die nächsten Monate, sondern ihr dürft feiern. Nehemia merkt, die sind so betroffen von dem, dass sie das Gesetz nicht gehalten haben. Sie tun dann auch Buße, sie bitten um Vergebung. Und das ist wirklich, ja, Buße geht schnell. Buße im Namen Gottes geht schnell. Wenn wir umkehren, dann ist sofort die Freude im Himmel und dann können wir feiern. Und so ist es hier. Und er erzählt dann, auch im Gesetz stehend das Laubhüttenfest, sie merken, das Laubhüttenfest haben sie seit Jahrzehnten nicht mehr gefeiert und dann feiern sie es sofort. Und sie verpflichten sich, das Gesetz Gottes einzuhalten und sie feiern die Einweihung der Stadtmauer mit großen Chören, viel Gesang und Ausgelassenheit. Tatsächlich gebietet ihnen das Gesetz Gottes zu feiern. Also auch feiern, wenn wir das tun, ist es ein Teil des Gehorsams Gott gegenüber. Und tatsächlich bringt Gehorsam Freude hervor. Also es hängt wirklich zusammen. Das Gesetz gebietet zu feiern und der Gehorsam bringt Freude hervor. Es hängt zusammen. Gesetz und Freude, Sündenbekenntnis und Feiern, Gesetzestreue und Freude, ja, und Feiern. Es gehört zusammen, erstaunlicherweise. Wir lesen das im Alten Testament immer wieder, aber auch Jesus sagt Erstaunliches darüber. Es geht im Gesetz ja zum Beispiel auch um Erlass von Schulden, um Befreiung der Sklaven, um Rückgabe des Besitzes, um Gottes Versorgung, um Freiheit von Angst und Sorgen. Es gibt immer wieder Gesetze, die, wenn wir sie halten, dann merken wir, dass sie uns gut tun. Darum geht es. Im Gesetz Gottes. Die Juden feiern ein Fest, Simchat Torah, die Freude am Gesetz. Ist etwas, was ich mir zumindest als Teenager überhaupt nicht vorstellen konnte. Inzwischen weiß ich davon etwas mehr. Als junger Mensch habe ich das kaum zusammengekriegt, die Gebote und die Gesetze und das Feiern. Oder die Freude. Da dachte ich eher, Freiheit ist doch, und also Freude hat mit Freiheit zu tun und Freiheit ist, ich muss mich an nichts halten. Aber das stimmt nicht. Ja, und sie feiern, das Volk Gottes, das erste Volk Gottes, das Volk Israel ist wirklich ein Volk, das feiern kann. Sie feiern die Siege Gottes, sie feiern die Hilfe Gottes, sie feiern die Einweihung des Tempels, der Stadtmauer, sie feiern den Durchzug durchs Rote Meer, sie feiern das Gesetz, sie feiern die Versöhnung, sie feiern Feste des Glaubens, Passa, Laubhüttenfest, Versöhnungstag und viele andere. Aber das ist im Neuen Testament bei Jesus auch nicht anders. Johannes 15 sagt Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Das sage ich, damit meine Freude in euch bleibt. Gebote halten, in der Liebe bleiben und Freude. Das gehört zusammen. Oder glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 11. Glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Bewahren heißt nicht nur aufbewahren in einem Archiv, sondern im Herzen bewahren, sprich auch tun. Freude entspringt dem Gehorsam. Freude entspringt geordnetem Leben. Ich finde es eine Wohltat, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist. Und wenn ich nicht nur äußerlich aufgeräumt habe, sondern auch innerlich aufgeräumt bin, dann geht es mir gut. Wenn ich so, manchmal freue ich mich darüber, denke ich, Jesus, jetzt bin ich richtig aufgeräumt in mir. Und es tut mir gut. Das heißt, meine Beziehungen sind geklärt. Ich weiß, wer ich bin, was ich soll und was ich will. Ich habe im Zeitplan meine Arbeiten geschafft und mein Leben ist geordnet. Dann geht es mir gut. Ohne Gehorsam ist übrigens die Freude leer. Freude kommt wirklich, wenn wir unser Leben der Herrschaft Gottes unterstellen, wenn unser Leben in Ordnung ist, wenn Liebe in unseren Familien ist, wenn wir mit Gott verbunden sind. Dann haben wir etwas zu feiern. Wenn wir feiern, um zu verdrängen, ist es hinterher nach der Feier wieder schal und leer. Dann kommt der Katzenjammer. Worum geht es in Gottes Feierverständnis? Feiern macht die Taten Gottes bewusst. Und da können wir jetzt die ganz normalen Feiern nehmen. Beim Geburtstag feiern wir das Leben. Wir feiern das Leben, was Gott uns geschenkt hat. Es gibt Menschen, die sagen, nee, ich feiere keinen Geburtstag. Schade eigentlich. Weil das ist der Tag, wo wir uns selber feiern können. Und auch unsere Eltern, dass sie uns das Leben geschenkt haben. Und uns freuen können an unserem eigenen Leben. Hochzeitsfeiern oder Hochzeitstage. Wenn ihr Hochzeitstag feiert, feiert ihr die Liebe, die Gott euch geschenkt hat. Das ist gut zu feiern, sich zu erinnern an das Gute. Christliche Feste, wir feiern Gottes Heilsgeschichte, wir feiern das, was Gott für uns getan hat über die Jahrhunderte. Jubiläum ist sowas, was vielleicht mal eher denkt, naja, das sind so altertümliche Sachen. Jubiläum, wir haben ja das Jubiläum unserer Gemeinde gefeiert. Für mich hat das die Jubiläumsfeiern, und ich hoffe, es war auch für andere noch so, unheimlich Kraft beinhaltet. Nämlich, wir haben uns erinnert an Gottes Geschichte mit dieser Gemeinde, an seinen Anfang mit dieser Gemeinde. Und das hat mir zumindest viel Kraft wiedergegeben. Feiern lässt uns lachen über uns selbst und das befreit. Und wenn wir Vergangenes feiern, dann wird es nochmal wie gegenwärtig und schenkt uns neue Kraft. Das Feiern bewahrt uns auch davor, dass es langweilig wird. Feiern bringt die Note von Festlichkeit, Freude und Fröhlichkeit in unser Leben. Jesus hat man manchmal genannt Fresser und Weinsäufer. Der hat nämlich gerne gefeiert. Und tatsächlich, sein erstes Wunder war die Vermehrung des Weines auf einer Hochzeitsfeier. Also Jesus hat gefeiert. Jesus hat etwas dafür getan, dass der Wein vermehrt wurde. Wie schön, dass die Fröhlichkeit bleiben konnte, weil denen war der Wein ausgegangen. Wie fürchterlich auf einer Hochzeitsfeier. Und Jesus springt in die Bresche. Und der Wein ist da noch viel besser als der erste. Ist doch genial. Feiern ist ein wirksames Gegenmittel gegen die Traurigkeit. Feiern gibt uns eine Perspektive für unser Leben. Feiern gibt den Schwachen und Kleinen Selbstvertrauen. Und Feiern ist tatsächlich eine geistliche Übung. Ihr wisst, dass ich es mit geistlichen Übungen habe und dass ich die letzten Jahre entdeckt habe. Und manche denken, geistliche Übungen, das ist Askese und das ist Stillsein und weiß ich was alles. Ja, das ist es auch. Aber auch Feiern ist eine geistliche Übung. Ich finde das genial. Wir können ja mal überlegen, ihr für euch selber in eurem persönlichen Leben, was gibt's zu feiern? Was könnt ihr dieses Jahr feiern? Gibt's da was, was ihr feiern könnt dieses Jahr? Ich habe eine Freundin, die feiert immer, wenn der Frühling kommt, mit ein paar anderen Freundinnen zusammen. kann man auch feiern, wenn die Blumen so rauskommen und ihre Köpfe rausstrecken. Das tun sie ja jetzt auch schon in unserem Garten hier. Wir können das feiern. Jetzt möchte ich noch über eine spezielle Art von Feier reden, nämlich über die Feier, die wir jeden Sonntag, jede Woche feiern können, nämlich den freien Tag, den Sabbat oder den Sonntag. Der kommt in Nehemia eben auch vor und deshalb jetzt noch ein paar Verse Nehemia. Das sind zunächst eigentlich Verse von Tadel und von Ordnung schaffen. 10:32, wenn die Völker des Landes Waren, besonders Getreide jeder Art, am Sabbat zum Verkauf anbieten, werden wir ihnen am Sabbat oder einem anderen heiligen Tag nichts abnehmen. Das ist was gegen die Ladenöffnungszeiten am Sonntag. Oder 13:15 folgende. Damals sah ich in Juda Leute, die am Sabbat die Kelter traten. Andere brachten Getreide ein und luden es auf Esel. Auch Weintrauben, Feigen und Lasten aller Art brachten sie am Sabbattag nach Jerusalem. Ich verwarnte sie, weil sie an diesem Tag Lebensmittel verkauften. Die Leute von Tyros, die in Juda wohnten, brachten Fische und allerlei Waren und verkauften sie am Sabbat an die Juden, sogar in Jerusalem. Da machte ich den Vornehmen von Juda Vorwürfe und sagte ihnen, wie könnt ihr eine solche Untat begehen und den Sabbat entweihen? Haben das nicht schon eure Väter getan? Dafür ließ Gott all dieses Unheil über uns und diese Stadt kommen. Wollt ihr neuen Zorn über Israel bringen, indem ihr den Sabbat entweiht? Ich ließ von da an vor dem Anbruch des Sabbats, wenn es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, die Tore schließen und befahl, erst nach dem Sabbat wieder zu öffnen. Auch stellte ich einige meiner Leute an die Tore, die am Sabbattag keine Lasten hereinbrachten, dass keine Lasten hereingebracht wurden. Einmal und ein zweites Mal übernachteten die Händler und Verkäufer von allerlei Waren draußen vor Jerusalem. Ich warnte sie und sagte zu ihnen, wozu übernachtet ihr gerade vor der Mauer? Wenn ihr es nochmal tut, lasse ich euch festnehmen. Von da an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Den Leviten aber befahl ich, sie sollten sich reinigen, sich als Wächter an die Tore stellen, damit man den Sabbattag heilig haltet. Auch dafür denk an mich, mein Gott, und sei mir gnädig in deiner großen Huld. Also sie haben es nicht gehalten. Und Nehemia im Namen Gottes war wirklich gegen die Ladenöffnungszeiten. Es entspricht einem der 10 Gebote. Es gibt nur 2 Gebote, wo es die positiv formuliert bin. Nein, 3 fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin der Herr, dein Gott, das erste. Das dritte, du sollst den Sabbat heiligen. Das vierte, ehre deinen Vater und deine Mutter. 3, genau. Alle anderen sind, du sollst nicht. Ich lese das aus dem Text, da wo es steht. 2. Mose 20, gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An dem darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was dazu gehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt. Das ist, wenn wir die 10 Gebote anschauen, nach dem ersten das Ausführlichste. Und es ist damit begründet, dass Gott selber an der Schöpfung den Sabbat hält und eingesetzt hat. Dieses Gebot ist eine Einladung zur Freiheit. Ich finde es sehr aktuell. Denn wir hetzen oft durchs Leben. Wir jagen oft von einem Termin zum nächsten. Wir sind über Smartphone jederzeit und überall und jedem fernsten Strand der Welt erreichbar. Viele denken, dass sie nur noch vom Fernsehen abschalten können und knallen sich dann zu mit weiteren Reizen oder vom Computer. Vielen fehlt die Fähigkeit, überhaupt mal zur Ruhe zu kommen und abzuschalten. Und wenn dann mal Ruhe ist, dann kommen alle möglichen Gedanken, Sorgen und Probleme ins Bewusstsein und die verdrängen wir lieber. Wir sind da auch nicht ausgeschlossen, also ich auch nicht, ich predige da auch zu mir selber. Auch ist es ja oft so, in charismatischen Gemeinden ist man auch nicht mehr ganz still. Wenn man still ist, dann läuft zumindest im Hintergrund noch eine Lobpreismusik. Auch bei uns teilweise. Burnout ist in aller Munde und inzwischen fast zur Modeerkrankung geworden. Und die meisten Menschen klagen darüber, viel zu wenig Zeit zu haben. 1. Mose 2, so wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte und ruhte. Am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Nachdem Gott alles gemacht hatte, ruhte er. Ich denke, er hat sich sein Werk angeschaut und sich gefreut. Es ist wunderbar geworden. Es war alles sehr gut, so heißt es ja auch immer wieder. Und dann heißt es, Gott segne diesen Tag und erklärte ihn für heilig. Heilig heißt Gott zugehörig. Es ist Gottes Tag. Heilig ist nicht besonders vollkommen und makellos, sondern Gott zugehörig. Es ist sein Tag. Man könnte sagen, so wie wir mit dem Zehnten unseres Geldes ausdrücken, dass Gott all unser Geld gehört und dass uns die 10%, die wir geben, befreien von der Macht des Geldes, die uns versklaven will, so will er uns von der Macht des Zeitdrucks befreien, indem wir ihm jeden siebten Tag zurückgeben. Als Zeichen dafür, dass Gott ihm und Gott alle Zeit gehört, die wir zur Verfügung haben. Warum und wozu ist der Sabbat, Sonntag, freier Tag da? Er ist nicht dafür da, dass wir an diesem Tag alles machen, was wir sonst nicht geschafft haben, sondern er ist zum Ausruhen da. Das ist besonders schwer für die, die nicht am Sonntag frei haben, sondern an einem Wochentag. Sprich, alle, die am Sonntag arbeiten müssen. Durch Schichtdienst oder Sonntagsarbeit. Mir geht das auch so. Ich finde es extrem schwierig, am Montag frei zu machen. Weil die meisten anderen Leute arbeiten und es eine ganz andere Atmosphäre ist als Sonntag. Aber ich denke, es geht eben den anderen genauso, die am Sonntag arbeiten müssen, Krankenschwestern, Krankenpflegern, Ärzten, Ärztinnen und Sanitäter, alle, die mit Notdiensten zu tun haben, verschiedene Berufe haben damit zu tun. Und eben, wenn wir Sonntag die Läden offen haben, wäre es eben auch noch der ganze Einzelhandel, der dann arbeiten muss. Und da wäre es wirklich nicht nötig. Der Sabbat ist dafür da, zweitens, um Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist eben nicht nur ein freier Tag, sondern ein Tag zur Ehre des Herrn. Am Sabbat war der Gottesdienst. Am Sabbat ging man zum Tempel, später in die Synagoge. Und es ist beides. Zum einen, dass wir alleine uns Zeit nehmen für den Herrn. Und zum anderen, dass wir Zeit haben, den Gottesdienst zu besuchen und Gemeinschaft mit den anderen Christen pflegen. Es ist eine geheiligte Zeit, Gott zugehörige Zeit. Nicht die Zeit, um uns wieder Freizeitstress zu machen. Das gibt es ja auch. Freizeitstress, da muss man das und das und das alles noch machen. Drittens, der Sabbat will uns befreien zur Freude an der Schöpfung. Ich glaube, die Schöpfung entdecken wir erst, wenn wir mal stehen bleiben. Und mal hinschauen, mal uns umschauen, wie schön das ist, wenn die Bäume schon so einen zarten Anschein von Grün haben im Moment. So, man kann es schon ahnen. Bald sind sie grün, aber da ist schon sowas leicht Grünes. Aber das entdecken wir erst, wenn wir mal stehen bleiben. Viertens, der Ruhetag. Der Sabbat ist auch ein Ruhetag für die besonders Geplagten. Überall, wo vom Sabbat die Rede ist, ist auch von den Sklaven die Rede, von den Tieren und den Fremden. Das heißt, wir sollen dafür sorgen, dass auch all die, für die wir in irgendeiner Weise Verantwortung tragen, frei haben, einen freien Tag bekommen, nicht durchatmen müssen. Und zwar jeden siebten Tag. Es gab wohl mal in den 20er Jahren den Versuch in Russland, das etwas zu verschieben und nur jeden zehnten Tag frei zu machen. Und die Menschen wurden krank. Offensichtlich ist es ein gesunder Rhythmus, jeden siebten Tag frei zu machen und nicht jeden zehnten. Fünftens, der Sabbat ist eine Erinnerung an die geschenkte Freiheit. Am Sabbat erinnerten sich die Israeliten an die Befreiung aus Ägypten. So können wir uns erinnern an unsere Geschichte mit Gott, an unser Leben, was Gott uns geschenkt hat, dass er uns befreit hat von unseren Sünden, dass wir unter der Gnade Gottes leben dürfen. Sechstens, der Sabbat verdeutlicht die Sinnlosigkeit pausenlosen Durcharbeitens. Da gibt es eine schöne Geschichte. In der Wüste haben sie ja Manna sammeln können jeden Tag. Und sie sollten tatsächlich am sechsten Tag doppelt so viel sammeln, dass es für den siebten Tag auch reicht und dass es am siebten Tag nicht, dass sie nicht gehen müssen. Und normalerweise ist das Manna eines Tages am Abend verfault. Also das war wirklich immer täglich Brot, jeden Tag, für jeden Tag neu. Und sie konnten es nicht aufheben. Es hielt nicht zwei Tage. Aber das Brot vom sechsten Tag hielt auch für den siebten Tag und verfaulte nicht. Dann gab es, das haben sie einmal gemerkt, und dann sind ein paar Leute dann auch am siebten Tag mal rausgegangen und haben Manna gesucht und haben keins gefunden, weil am siebten Tag gab es keins. Eine nette Geschichte, finde ich. Es macht aber etwas deutlich, dass es keinen Sinn hat, keine Pausen zu machen. Dass wir produktiver arbeiten, wenn wir eine Pause machen. Und dass wir gerade nicht mehr, sondern weniger schaffen, wenn wir uns die Zeit nicht gönnen. Es ist ja so, dass in Ruhetagen wir eigentlich die produktiver werden im Sinne von unser Unterbewusstsein arbeitet weiter und bearbeitet die Herausforderungen und Probleme, die wir haben, oder auch bearbeitet die Aufgaben, die wir haben, sodass dann, wenn wir uns wieder dran setzen an die Arbeit, wir an einem neuen Punkt anfangen können, als wir aufgehört haben. War das deutlich, was ich gesagt habe? Also es ist einfach, unser Bewusstsein arbeitet weiter, ohne dass wir uns anstrengen. Und eventuell kommen uns die besten Ideen, wenn wir Pause machen. Siebtens, der Sabbat ist das Vorspiel und Anspiel endgültiger, völliger Freiheit. Einmal werden wir in die Ruhe Gottes eingehen und der Sabbat ist ein Vorgeschmack davon. Einmal wird nichts mehr abhängen von uns und von unserer Leistung, sondern nur von Gott und seiner Gnade. Und darin können wir uns einüben. Was hat Jesus über den Sabbat gesagt? Zunächst mal entdecken wir bei Jesus eine sabbatkritische Haltung. Die Pharisäer halten den Sabbat nämlich so streng, dass sie sogar eine bestimmte Schrittzahl vorgeben, die man nur gehen darf. Und mehr darf man nicht gehen. Und in Markus 2 heißt es, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Da hat sich auch etwas umgekehrt. Und darum geht es nicht. Denn das war nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung. Jesus heilte am Sabbat. Das war ein Riesenkonflikt. Das war auch einer der Konflikte, der schließlich zu seiner Kreuzigung fuhr, weil die Pharisäer das überhaupt nicht ertragen konnten, dass er am Sabbat heilte. Jesus hat auch seinen Jüngern erlaubt, bei Bedarf Ehren zu ernten. Das war auch absolut verboten, aber sie hatten Hunger und durften dann aufs Feld gehen und sich Ehren nehmen. Es geht also beim Sabbat nicht um eine neue Verpflichtung, sondern um Freiheit und ein Geschenk Gottes an uns. Wir können das bei Paulus weiterverfolgen. Paulus prangt in Kolosser 2 an, dass die Christen offensichtlich deshalb von Juden verurteilt werden, weil sie den Sabbat nicht so streng halten wie diese. Da muss es eben auch wirklich der ganz bestimmte Tag sein. Und dann, sonst geht es nicht. Noch eine weitere Frage, was sollen wir denn nun feiern, den Sabbat? Das ist ja der Samstag oder der Sonntag. Die frühen Christen sind vom Sabbat vom siebten Tag abgewichen, indem sie den ersten Tag nahmen, weil der erste Tag war der Auferstehungstag. Und haben gesagt, wir feiern den Auferstehungstag Jesu und das ist der Herrentag und das ist der Sonntag. Lange Zeit fingen unsere Kalender mit dem ersten Tag Sonntag an. Ich glaube, es ist heute nicht mehr so. Heute fängt es mit Montag an in den Kalendern, aber ursprünglich ist es der Sonntag. Der Sonntag ist der erste Tag. Heute beginnt die nächste Woche. Das heißt natürlich auch ganz viel. Es ist etwas umgedreht. Erst die Gnade, dann die Arbeit. Nicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern erst die Gnade und dann die Arbeit. Und es geht auf die Schöpfung zurück. Denn Gott hat den Menschen am sechsten Tag erschaffen und der erste richtige Tag des Menschen war der Sabbat. Das heißt, der Mensch konnte erst ausruhen und sich freuen an seinem Leben, bevor er arbeiten musste. Und so hat Gott es verkehrt. Wie genial. Wie genial. Wir können uns an der Auferstehung Jesu freuen, uns an sie erinnern, diese Freiheit genießen. Wie können wir es praktisch leben? Letztlich geht es darum, einen sabbatlichen Lebensrhythmus zu leben. Das heißt, einen gesunden Rhythmus von Arbeit und Ausruhen, Arbeit und Stille, Arbeit und Ruhen. Und ich würde es jetzt mal übertragen und sagen, der Sonntag ist der Sabbat der Woche. Die stille Zeit ist der Sabbat des Tages. Urlaub ist der Sabbat des Jahres. Für mich ist die erste Frage in diesem Zusammenhang die, ob es Zeiten und Orte in meinem Leben gibt, in denen ich Gott in der Tiefe meiner Person an mir wirken lassen kann. Orte und Zeiten, wo meine Seele zur Ruhe kommt, wo sich meine Seele überhaupt äußern darf. Denn ich stelle immer wieder fest, dass mein Leben so voll ist von Aktivitäten, von funktionieren müssen, dass meine Seele sehr wenig Raum hat, sich melden zu können. Und wenn ich keinen Zugang mehr zu mir habe, habe ich es auch nicht zu Gott, weil Gott will mir ja begegnen, wo ich bin, wo ich echt bin, wo er meiner Seele begegnen kann und die nicht zugeschüttet ist von Funktionieren und Aktivitäten. Und so versuche ich jeden Tag eine Zeit des Sabbats zu haben, eine Zeit mit ihm, wo ich einfach da bin vor ihm, wo ich bete, wo ich ihm mein Herz ausschütte, wo ich bete für den Tag, für mich und für all die Menschen, denen ich versprochen habe, dass ich für sie bete. Oder wo ich weiß, die sind in Not. Aber ehrlich gesagt, ich erlebe eben auch in der täglichen Zeit, dass die oft so zu ist mit Anliegen für alles Mögliche, für die Gemeinde und für Menschen, dass meine Seele da auch oft nicht so da sein kann. Einfach so. Weil wenn da irgendetwas hochkäme aus der Tiefe, ist ja gar kein Raum, dass es dann hochkommen darf oder bearbeitet werden kann. Von daher ist das sehr begrenzt, diese stille Zeit des Tages. Auch was den freien Tag in der Woche betrifft, das habe ich schon gesagt, ist es eine Herausforderung für mich persönlich, aber ich denke, es geht vielen von uns ähnlich. Von daher plane ich mir ab und zu einen freien Tag ein, wo ich mich wirklich ausquartiere. Es ist eigentlich verrückt. Ich habe eine wunderschöne Wohnung, die sehr hell ist, aber ich ziehe dann 15 Autominuten weiter weg, um weg zu sein vom Telefon, und mein Computer lasse ich zu oder zu Hause und ich tauche ein in eine mir fremde Welt und da kommt meine Seele zur Ruhe. Und es ist erstaunlich, ich mache das manchmal von Montagmittag bis Dienstagmittag, auch über Nacht, 24 Stunden, und es ist erstaunlich, was dann passiert. Und wie ich wirklich da sein kann. Ich schlafe dann oft 12 Stunden. Ich gehe spazieren. Und beim Spazierengehen kommt alles Mögliche. An Ideen, an neuer Kraft, an Innerem aufgebaut sein, an Erholung. Ich muss da nicht kochen, sondern werde versorgt. Und es tut mir gut. Und ich finde es immer erstaunlich, so kurze Zeit. Und es ist doch etwas anderes. Sabbat des Jahres. Ich persönlich habe da ja zwei verschiedene Varianten. Einmal normale Urlaube mit Freizeitaktivitäten wie größeren Radtouren, schönen Städten und Meer und Bergen oder so. Weil ich finde schon, also mir ist es wichtig, da auch zu schauen, wo habe ich denn, habe ich da mehr Zeit, auch in dieser Zeit, wo ich vielleicht Freizeitaktivitäten mache, mehr Zeit für Gott als zu Hause, nehme ich mir da auch im Urlaub jeden Tag eine stille Zeit und möglichst etwas länger als zu Hause. Nicht, dass ich mich dann wieder vollballere mit allen möglichen Aktivitäten, die ich tue. Nehme ich da Zeit, wo meine Seele zur Ruhe kommt. Das muss ich dann auch mit demjenigen, derjenigen absprechen, mit der zusammen ich Urlaub mache. Und die kostbarste Zeit sind meine Schweigezeiten, wo ich dann wirklich Zeit habe. Für Gott und mich. Und in täglichen Gesprächen mit einer Begleitperson Zeit für Gott und für mich habe und auch Zeit habe, dass er an meiner Seele wirken kann. Wo etwas hochkommen darf, was sonst unter der Oberfläche meines Alltags versteckt ist, wo er mir sein Wort neu aufschließt und wo ich dann erholter als immer in meinem normalen Urlaub zurückkehre. Wir sind eingeladen, Gott zu gehorchen, indem wir feiern und frei machen. Ist das nicht schön? Vielen Dank, Jesus. Vielen Dank für diesen Freiraum, zu dem du uns einlädst. Vielen Dank, dass die Pausen nicht unsere Idee sind, sondern deine, Vater im Himmel, und dass du uns geschaffen hast, am Ende deiner Schöpfung und der erste Tag ein Tag zum Genießen war. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, was das für jeden von uns bedeutet, ganz persönlich. Dass wir deine Stimme hören. Befreie uns von dem Versklavtsein durch alle unsere Aufgaben. Befreie uns zum Pausen machen. Befreie uns auch dafür, dass wir nicht noch unsere Freizeit zuknallen müssen mit allen möglichen Dingen, sondern dass wir die Freiheit bekommen, unserer Seele Freiraum zu geben, dass da auch Dinge kommen können, die sonst verdeckt sind. Dass du uns da begegnen kannst. Herr, und da bitte ich dich, besonders für die, die das überhaupt nicht können, die rappelig werden, wenn da mal Stille ist, dass du Frieden und Ruhe gibst. Und dass du auch die bewusste oder unbewusste Angst nimmst vor dem, was da kommen könnte. Und das Vertrauen, dass du gut damit umgehen kannst. Vater, führe uns in die Ruhe hinein. Hilf uns, eine Gegenkultur zu leben, auch an dieser Stelle.